Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. Heute widme ich mich einem Thema, das immer wieder zu starken Kontroversen führt: Reichtum und Armut. Dabei hält sich ein Narrativ besonders hartnäckig. Die Reichen sind die Macher, die Durchstarter und die Fleißigen. Demgegenüber sind die Armen, die Jammerer, die Schnorrer und vor allem die Faulen. Das gipfelt in der Aussage, in einer angeblich säkularen, demokratischen, freien, kapitalistischen Wirtschaftsordnung hat jeder Mensch die gleichen Möglichkeiten und Chancen. Und daraus resultiert, jede kann alles erreichen, wenn sie sich nur genügend anstrengt. Das bedeutet umgekehrt, wer reich wird, der hat sich angestrengt und wer es nicht wird, ist selbst dran schuld. Das gilt dann natürlich nicht nur für unsere Breiten, sondern überall auf der Welt. Egal ob in Österreich oder in Bangladesch, Norwegen oder Guatemala. Denn alle haben doch die gleichen Startpositionen. Das Leben wird also mit einem Rennen verglichen. Alle starten darin gleich, haben dieselbe Strecke vor sich und das ganz ohne Hindernisse. Natürlich ist es kein Hindernis, in irgendeiner Weise körperlich oder mental beeinträchtigt zu sein. Obwohl, das wird zur Not noch zugestanden. Aber nur von denen, die sich dann ganz sacht daran erinnern, dass sie auch christlich zu ihren Attributen zählen. Die ganz besonders Radikalen gehen sogar so weit zu fordern, dass diese Menschen eigentlich nicht leben sollten. Zumindest, wenn sie nicht in der Lage sind, selbst ein Teil des Erwerbsprozesses zu sein. Denn damit liegen sie allen auf der Tasche und bringen keinen Nutzen. Also weg mit ihnen. Das sind im Übrigen jene, die auch meinen, dass Frauen nicht abtreiben dürften, da jedes Leben heilig ist. Dass darin kein Widerspruch besteht, ist zumindest diesen Herrschaften, Damen gibt es unter ihnen hoffentlich keine, leicht zu erklären. Geht es bei Menschen, die nicht gesellschaftsadäquat funktionieren und deren möglichen Elimination bloß um die Reinerhaltung der, unter Anführungszeichen, Rasse, also um das Leben, das lebenswert ist, und das kann nur eines sein, das eben nutzbar ist. Also ist das andere kein Leben. Das kann weg. Demgegenüber geht es im zweiten Fall um klare Machtstrukturen. Frauen werden in dieser Ideologie als bloße Verpackung für das Heranwachsen eines Lebewesens gesehen. So wie eine Vase, aus der etwas wächst. Dieses Ding hat einen Besitzer, kann nur ein Besitzer sein, der darüber wacht, dass es seinen Reproduktionsaufgaben nachkommt. Wofür wäre es sonst auf der Welt? Aber ich schweife ab. Wir waren bei den Startbedingungen, die angeblich für alle Menschen gleich sind. Sie behaupten also, dass es völlig egal ist, ob man als Kind reicher oder armer Eltern geboren wird. Denn es spielen nur die individuellen Veranlagungen eine Rolle. Dass diese Kinder, die in einem Haushalt aufwachsen, in dem ihnen alles geboten wird, was sie brauchen und oft noch viel mehr, eine andere Ausgangslage haben, liegt auf der Hand. Egal ob Arzttermin oder frühkindliche Fremdbetreuung, es gibt massive Unterschiede. Es stehen Kassenarzt gegen Privatarzt, überforderte, überfüllte Kinderkrippe gegen privates Kindermädchen. Aber es gibt noch subtilere Unterschiede. So werden Kinder aus einkommensstarken Familien besser ernährt, sowohl körperlich als auch geistig. Das beginnt bei der hauseigenen Bibliothek, dem Flügel im Wohnzimmer und endet bei der musischen, künstlerischen oder sprachlichen Frühförderung. Darüber hinaus sind diese Eltern zumeist auch einer höheren Ausbildungsstufe zuzuordnen, was dazu führt, dass der Zugang zu höherer Ausbildung erleichtert wird. Das sind alles Merkmale, die zwar mit dem Geld nicht direkt in Verbindung stehen, aber diese Voraussetzungen ermöglichen oder, im Fall der Abwesenheit von entsprechenden monetären Mitteln, verhindern. Was auch nicht zu unterschätzen ist, sind die sozialen Netzwerke. So ist der Zugang zu reichen, einflussreichen bis mächtigen Gruppen schon dadurch offen, dass man einen bestimmten Namen trägt. Das heißt, Reichtum wird vererbt, Armut auch. Dennoch wird wenig bis gar nichts dagegen getan. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass das sogar gewollt ist. Es geht um die Erhaltung dessen, was Karl Marx als die Reservearmee bezeichnet hat. Also die Menschen, die auf Abruf bereitstehen, wenn andere ausfallen. Die sich in den Krieg schicken lassen, damit die Söhnchen der Wohlhabenden nicht damit behelligt werden müssen. Aber das ist natürlich nur eine Vermutung. Klar ist, dass die Startbedingungen alles andere als gleich sind. Deshalb geht auch die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr auseinander. Nein, ich rede nicht von Entwicklungs- oder Schwellenländern, sondern von der westlichen Hemisphäre, wo die angeblich freie Wirtschaft alles richtet. Tut sie auch. Zumindest für das oberste 1%. Alle anderen zahlen drauf. Ich ziehe hier als Beispiel Österreich heran. Die nachfolgenden Zahlen stammen nicht, wie bei manch anderen politischen Gruppierungen, aus dem Propagandasuppentopf. Sie sind durch Erhebungen wie der des Household Finance and Consumption Survey, kurz HFCS, der Europäischen Zentralbank, EZB, unter anderem gedeckt. Demnach kann man sagen, Österreich liegt bei der Vermögenskonzentration in der Eurozone an der Spitze. Die reichsten 5% in Österreich besitzen rund 55% des Vermögens. Das reichste Prozent aller Haushalte in Österreich besitzt rund 40% des Gesamtvermögens. Die ärmere Hälfte besitzt hingegen so gut wie gar kein nennenswertes Vermögen. In Summe lediglich etwa 3,5% des Gesamtvermögens. Nehmen wir ein konkretes Beispiel her. Die Familie Mateschitz, die durch Red Bull wohl jeder kennt, hatte 2002 ein Anfangsvermögen von 810 Millionen Euro und 2024 eines von 35,8 Milliarden Euro. Das bedeutet, das Vermögen ist innerhalb von 22 Jahren um 35 Milliarden gestiegen, also pro Jahr um 1,6 Milliarden. Nun kommen wir zu der These zurück, dass sich diese Milliardäre das bloß durch harte Arbeit verdient haben und jede, die genauso fleißig ist, kann das auch erreichen. Nun nehmen wir einen durchschnittlichen arbeitenden Menschen in Österreich her und rechnen uns aus, wie lange dieser bräuchte, um eine Milliarde zu erarbeiten. Bei einem Median von rund 26.000 Euro pro Jahr ergibt das, dass man 38.461 Jahre arbeiten müsste, um eine Milliarde zu erreichen. Das ist weniger, als eine Familie Mateschitz in einem Jahr lukriert. Es ist also völlig unmöglich, solch extreme Vermögen durch Lohnarbeit zu lukrieren. Doch woher kommen solche Vermögen dann, wenn nicht durch harte, redliche Arbeit? Sie resultieren aus arbeitslosem Einkommen, konkret Mieten, Zinsen und Dividenden, also Einkünften aus Kapitalvermögen. Wobei arbeitsloses Einkommen nur halb richtig ist, denn die, die das Einkommen lukrieren, müssen zwar nichts dafür arbeiten, aber die, die dafür arbeiten, bekommen es nicht. Es ist also Einkommen, das andere erarbeiten, und zwar jene, die sich das mit ihrer Arbeit nie erarbeiten könnten. Einkommen aus Kapitalvermögen werden übrigens mit 25 bis 27,5% versteuert, also viel niedriger als die Arbeit jener, die es eigentlich erarbeiten. Arbeitseinkommen wird progressiv besteuert, Kapitaleinkommen machen aber beim reichsten Prozent rund ein Drittel des Haushaltseinkommens aus, während es für 95% der Haushalte im Durchschnitt 3,2% ausmacht. Das führt dazu, dass die Reichsten mit ihren enormen Vermögenseinkommen prozentuell weniger von ihrem Einkommen an Steuern und Ausgaben beitragen als der Rest der Bevölkerung. Während der Steuerbeitrag einer Mittelstandsfamilie in Österreich 42% beträgt, liegt er für Multimillionäre bei 30%. Milliardär Marc Mateschitz trägt sogar nur 26% seines Bruttoeinkommens bei. Das ist auch ein ökonomisches Problem, wenn die Finanzierung wichtiger öffentlicher Infrastruktur darunter leidet. Vermögenskonzentration führt zudem zu einer Dämpfung der Nachfrage und der Beschäftigung. Denn während ärmere Gruppen zusätzliche Mittel für Konsum ausgeben, neigen die Reichsten dazu, diese Mittel in oftmals unproduktive und spekulative Finanzgeschäfte zu investieren. Dazu kommt noch, dass extreme Vermögenskonzentration den Reichsten eine ökonomische, politische und gesellschaftliche Macht verleiht, jenseits jeglicher demokratischer Kontrolle. Sie gibt ihnen die Macht, die Gesellschaft zu gestalten, ohne die Gesellschaft mit einzubeziehen. Die Gesamtheit an Kapitaleinkünften betrug im Jahr 2023 ca. 20 bis 30 Milliarden brutto, also inklusive Substanzgewinne. Netto nach Steuern immerhin immer noch 15 bis 22 Milliarden Euro. Also während die echten Arbeitseinkommen nicht einmal im vollen Umfang der Inflation angeglichen wurden, demgegenüber allerdings die Ausgaben stiegen, wodurch die Milliarde noch ein wenig länger erarbeitet werden muss von normalen Menschen, blieb die Besteuerung dieser extrem hohen Vermögen gleich bzw. wurde eine Vermögensteuer immer wieder abgeschmettert. Was allerdings nicht verwundert, denn Reichtum in dieser exzessiven Form bedeutet politischen Einfluss. Und damit wagen es die PolitikerInnen aller Couleur nicht, dieses heiße Eisen anzufassen. Stattdessen wird den Menschen davor Angst gemacht, indem man die Tante Mitzi oder den Onkel Franz oder beide miteinander heranzieht. Für das Beispiel Vermögensteuer. Die beiden haben sich im Laufe ihres arbeitsamen Lebens ein Häuschen gebaut. Ein schmuckes, kleines Häuschen am Stadtrand. Der Kredit ist mittlerweile abbezahlt und das Wohnobjekt gehört samt Grund ihnen. Nun wird ihnen das weggenommen, wenn eine Vermögensteuer kommt, wird zumindest behauptet. Damit soll suggeriert werden, dass nicht nur große, sondern auch kleine Vermögen unter den Hammer kommen. Das Modell, das ATTAC vorschlägt, sieht Folgendes vor. Es soll einen Freibetrag von bis zu 5 Millionen Euro geben, bei dem der Grenzsteuersatz 0 beträgt. Auf der ersten Stufe, bei einem Vermögen zwischen 5 und 50 Millionen, soll ein Grenzsteuersatz von 1% zum Tragen kommen. Bei 50 bis 100 Millionen Euro 2%, bei 100 Millionen bis einer Milliarde 5% und über einer Milliarde 10%. Also soweit das Häuschen von der Mitzi und dem Franz nicht mehr als 5 Millionen Euro wert ist, betrifft sie das nicht. Dies würde Einnahmen von 22 Milliarden pro Jahr bringen, würde man die Vermögensteuer in dieser Art machen. Sehr moderat und sehr niedrig angesetzt. Wobei mögliche Steuerumgehungen bereits eingerechnet wurden. Diese Einnahmen könnten für dringend notwendige Investitionen in Klimaschutz, Kinderbetreuung, Bildung, Pflege und Gesundheit herangezogen werden. Damit schaffen sie Wohlstand und verbessern das Leben aller Menschen. Außerdem würde die Macht der Reichsten begrenzt, was die Demokratie stärkt. So können die Reichsten einerseits ihre politischen Interessen immer stärker durch Lobbying, Parteispenden, mediale Macht und Finanzierung von Denkfabriken, aber auch mittels Korruption durchsetzen. Bestens dokumentiert sind zudem die zahllosen Seitenwechsel von PolitikerInnen, die ihre Kontakte und Netzwerke unmittelbar nach dem Ausscheiden aus politischen Ämtern hochvergütet für die Interessen der Reichsten zur Verfügung stellen. Die Vermögenden unterstützen dabei mehrheitlich eine Wirtschaftspolitik, die den Sozialstaat und die staatliche Umverteilung schwächt Steuern für Unternehmensgewinne oder Kapitalerträge, senkt oder eine effektive klimasoziale Politik ablehnt. Das verhängnisvolle Ergebnis ist die Verzerrung der öffentlichen Politik zu Lasten der Mehrheit und zugunsten der Interessen der Reichsten. Als Folge davon führt eine hohe Vermögenskonzentration zu immer mehr Vermögenskonzentration. Vermögenssteuern kommen also allen zugute und schaden dem wirklich Vermögenden nicht. Dennoch wird die Schuld woanders gesucht, nämlich bei den sogenannten Leistungsunwilligen, die sich auf der sozialen Hängematte ausrasten und nichts leisten, aber dafür über öffentliche Gelder gut finanziert werden, angeblich. Schauen wir uns das einmal an. Die Sozialausgaben beliefen sich im Jahre 2023 auf 144,8 Milliarden Euro, was 30,9% des BIP, des Bruttoinlandsprodukts, ausmacht, auch Sozialquote genannt. Diese setzt sich aus Pensionen, Krankenkassenzahlungen, Familienleistungen und Arbeitslosengeld im Großen und Ganzen zusammen. Auf Pensionen entfielen 57,2 Milliarden, also 40%. Auf die Krankenkassen 24,3 Milliarden, also 17%. Auf Familienleistungen rund 20 Milliarden Euro und auf Arbeitslosengelder 6 Milliarden Euro. Finanziert wurden diese aus Steuern, Arbeitgeberbeiträgen und Arbeitnehmerbeiträgen. Also auf tatsächliche Sozialschmarotzer will man denn darunter Arbeitslose zählen, wurden 6 Milliarden aufgewendet. Das bedeutet viel weniger als die 15 bis 22 Milliarden, die die Vermögenden durch Kapitaleinkünfte lukrieren, für die sie tatsächlich keinen Finger krumm machten. Ja, aber das sind ja noch die Asylwerber und MigrantInnen, denen wir das Geld angeblich hinterherschmeißen, ohne dass sie je eingezahlt hätten. Im Gegensatz zu, unter Anführungszeichen, unseren Arbeitslosen. Aber wie hoch ist der Anteil an MigrantInnen und AsylwerberInnen an den staatlichen Ausgaben? Die Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe für diese Personengruppe inklusive Schutzberechtigten und MigrantInnen betrug 2023 1,1 Milliarden Euro, was rund 1% der Gesamtsozialausgaben umfasst. Davon sind ca. 44% für Schutzberechtigte, also Asylberechtigte, subsidiär Geschützte und UkrainerInnen ausgegeben worden. Die Gesamtkosten der Asylmigration macht 5 bis 7 Milliarden Euro kumuliert von 2022 bis 2025 aus. Bei 21,6 Milliarden Euro Ausgaben gegenüber 12,8 Milliarden Euro Einnahmen, zum Beispiel durch die Steuern von integrierten MigrantInnen. Asylwerber erhalten ca. 40 Euro Taschengeld pro Monat und die Unterkunft anerkannte MigrantInnen haben Anspruch wie ÖsterreicherInnen, aber der spezifische Anteil liegt unter 5% der Sozialausgaben. Das bedeutet, dass insgesamt weniger als 2% der Sozialausgaben direkt an AsylantInnen bzw. MigrantInnen fallen. Wenn man dies nun vergleicht mit den 22 Milliarden Einnahmen aus einer Vermögensteuer, bräuchte man gar nicht darüber zu reden. Dennoch wird das Narrativ immer herangezogen, wenn man meint, wir hätten ein Budgetloch. Eines ist sicher, die MigrantInnen sind daran nicht schuld, so oft es auch in gewissen Kreisen wiederholt wird. Dazu eine sehr radikale These. Würde man die öffentlich Bediensteten, die jedem Cent eines Arbeitslosen hinterher schnüffeln, dafür einsetzen, MigrantInnen besser zu integrieren, so würde ein teures, sinnloses Unterfangen durch ein zukunftsweisendes ersetzt werden. Der einzige Ausweg auch für die Zukunft, ist eine Vermögensteuer, die für mehr Gleichheit sorgt. Für die Zukunft, denn Armut bringt vielerlei Probleme mit sich. So besucht ein armes Kind eine schlechtere Schule und erhält einen niedrigeren Lohn, was wiederum Armut für deren Kinder bedeutet. Demgegenüber besucht ein reiches Kind bessere Schulen und baut sich schon da ein besseres Netzwerk auf. Und das führt wieder zu einem höheren Vermögen. Die hohe Ungleichheit hat auch gravierende gesundheitliche Folgen. Sie erhöht Stress, Depressionen und Herzerkrankungen. Und zwar um 20-30%. Die Lebenserwartung sinkt um 8-10 Jahre. Armutsgefährdete haben ein dreimal höheres Risiko an chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Depressionen etc. zu erkranken und eine schlechtere Gesundheitsversorgung. Darüber hinaus führt Armut zu sozialer Isolation, da Hobbys nachzugehen oder zu reisen nicht möglich ist. Sie führt zu einem höheren Kriminalitätsrisiko und zu geringerer politischer Teilhabe. In Österreich gibt es rund 331.000 sogenannte Working Poor, also Arbeitende in Armut. Menschen, die von ihrem Einkommen nicht leben können. Wie war das mit, man kann alles erreichen, wenn man hart genug arbeitet? 19.500 Obdachlose zeigen das Bild einer sozial verarmten, ausgrenzenden, diskriminierenden, unsolidarischen Gesellschaft. Eine wirklich fruchtbringende Antwort für die Zukunft, auch um Menschen aus der Armutsfalle und damit aus Krankheit und Kriminalität aufzufangen, ist eine adäquate Vermögensteuer. Viele anstehende Probleme könnten damit gelöst werden und uns, einer Welt voller Love, Peace and Tofu, einen Schritt näher bringen. Ich freue mich, dass du auch diese Episode bis zum Ende gehört hast. Wie ist deine Meinung dazu? Schreib sie mir gerne in die Kommentare und hör wieder rein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht.